Love. Der Partner macht genau das, was mich am allermeisten abfuckt. Weil er sozusagen seinen Zauberfinger in meine tiefste Wunde legt.
Ich bin schon den ganzen Tag fremdbestimmt in meinem Job. Ich muss irgendwelche Dinge tun, die von mir verlangt werden, obwohl ich das gar nicht fühle.
Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Menschen, die verliebt sind, so nah sind, weil sie noch in der Lage sind, den ganzen Mensch zu sehen. Wir bezahlen mit sehr viel.
Ja.
Ja.
Ja, mit unserem ganzen Leben.
Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen, Mira.
Wir sind offiziell im Spießer Live angekommen. Es ist 8 Uhr morgens, Samstag.
Es ist überhaupt kein Spießer Live. Es ist das Real Life. Früh aufstehen ist King.
Seit wann bist du wach?
Ist einfach so. Also das erste Mal war ich um 5 wach, was ja meine Aufstehzeit zurzeit wieder ist. Was ich echt toll finde, aber eine Schlafunterbrechung hatte letzte Nacht, dachte ich, ich probiere es nochmal und dann bin ich um 6 aufgestanden.
Cool.
Und ich finde das eine super Zeit. Wenn ich rechtzeitig ins Bett komme abends, dann ist es eine super Zeit, weil es ist, ich finde, ey, diesen Morgen kann man so geil nutzen.
Willst du verraten, was du machst morgens?
Ich liebe die morgendliche Energie.
Also willst du das eine da verraten, was du da machst?
Welches eine? Ach so, diese 5 Kilometer Rennen.
No. Willst du es verraten oder nicht?
Ich weiß gerade gar nicht, worauf du hinaus willst.
Du machst gesagt, doch immer
ich verschiedene
was.
Dinge morgens.
Ja, aber diese eine Sache, die auch Menschen da draußen interessieren könnte eventuell. Was du seit einiger Zeit tust.
Meditieren?
Nein.
Eisbaden?
Nein.
Achso, Dinge schreiben, ja, aber Dinge schreiben tue ich gar nicht so viel morgens in dieser Stunde, wo du noch tief in deinem Tiefschlaf bist.
Also der Philipp schreibt seit einigen Wochen sehr intensiv an einem Text. Einem Text, den man für immer für sich behalten könnte. Einem Text, den man aber auch irgendwann einmal jemandem zeigen könnte. Und irgendwann vielleicht sogar auf Papyrus mit Tinte verewigen könnte, um da draußen Menschen zu inspirieren. Die könnten dann in einen Markt gehen mit ihrem Korb und dieses Schriftstück erwerben.
Vielleicht.
Ja.
Vielleicht könnte das passieren. Mal
vielleicht,
schauen.
Vielleicht könnte das passieren.
Für mich ist es gerade eher noch so ein Buch, das entsteht, wo ich selber denke, geil, Alter.
Er hat es gesagt. Also, du schreibst ein Buch.
Für mich.
Ja, du schreibst ein Buch.
Es ist so spannend. Also, du kennst es ja.
Ja.
Wenn man plötzlich in irgendeinem Flow-Zustand ist und Dinge schreibt und dann die ein paar Tage später liest und denkst so, Alter, geil, wie geil, dass ich das Buch uns lesen kann, weil das hilft mir voll, weil da stehen voll die wertvollen Tipps drin.
Ja, das ist mega. Ich finde es auch toll, vielleicht bevor wir über das eigentliche Thema der Folge sprechen. Ich finde es so geil, wie du das gerade machst und wie du da rangehst, weil es ist ja auch manchmal schwierig, den ersten Schritt zu machen. Und du hast ja vorher noch nie ein Buch geschrieben.
Ja, aber der erste Schritt zu dem Buch hat vielleicht vor 3 Jahren angefangen.
Ja, ganz schon klar. Ich check das schon. Nur dieses jetzt gerade eben sich nicht den Pressure aufzubauen, zu sagen, das muss jetzt ein Buch werden. Und deswegen machen wir so Jokes mit Körbchen und Papyrus und so. Und du sagst, ich mach das nur für mich. Ja, genau. Um so ein bisschen den internen Druck zu überlisten und diesen, kennen wir ja alle, diese Stimme in uns, die sagt, die so oberkritisch ist vielleicht auch mit Sachen oder die sagt, ich schaff das doch nicht oder die sagt, oh Gott, wie soll das nur werden? Ist das denn schon gut genug oder so? Und die einfach damit mal zum Schweigen zu bringen, indem man sagt, du, ich schreibe hier gar kein Buch, liebe interne Stimme. Ich werde das gar nicht veröffentlichen, ich mache das jetzt erstmal nur für mich. Cool, so.
Ich habe das gar nicht so gemacht.
Ach so, ich dachte. Wie dann?
Nein, weil bei mir war es so, aber bestimmt geht es wie ganz vielen so. Ich weiß ja seit Jahren, dass ein Buch entstehen will. Ich weiß das ja. Und es hat mich abgefuckt. weil ich immer wieder mich hingesetzt habe und irgendwas angefangen habe und es dann habe ich es halt liegen lassen oder habe es dann. Und dann war es eher dieses, dass es blockiert ist, überhaupt sich wieder ranzusetzen. Ja, ich meine, aber nicht so im Sinne von, das wird doch eh nichts, sondern es ist wie, einem fällt immer was anderes, Wichtigeres ein oder andere Dinge sind präsenter oder man nimmt sich's kurz vor und nimmt dann doch lieber ein anderes Buch und liest es. Und für mich war es diese Prozesse, den hast du ja auch, den bekommst du ja gerade auch mit, das hat auch mit meiner auf Sinnerfüllung zu tun oder mit meinem, wo ich denke, okay, das gehört zu meinem Leben dazu, das zu kreieren zum Beispiel. Und für mich war es halt ein heftiger Prozess in den letzten Wochen, diese Blockierungen aufzulösen, um nämlich schon zu sagen, ja, ich schreibe jetzt ein Buch. Und natürlich ist das, ich sage deswegen, ich tue das für mich, weil es für mich voll die Heilung ist, das zu schreiben. Weil alles, was ich schreibe, schreibe ich ja für mich, aber dadurch natürlich auch für ganz viele andere Leute, die sicherlich darin Dinge finden können, die toll sind.
Also dann bist du ja um einiges klarer in deiner Vision oder in diesem, was soll das da, was du da machst, als ich dachte. Finde ich cool.
Ja.
Finde ich schön. Ich freue mich schon darauf, es zu lesen. Ich durfte es nämlich bisher auch noch nicht lesen. Und das finde ich cool, weil ich finde es gut, dass du es für dich behältst, bis du ready bist. Ich freue mich schon drauf. No pressure.
Dann zeige ich es dir dann so, die 100 lustigsten Witze.
Philipps lustiges Taschenbuch. Fipsis lustiges Taschenbuch. Ja, finde ich gut.
100 lustige Momente mit einem Hörnlein.
Genau. Philipp, wollen wir mal kurz das Thema checken, der Dings. Wir haben nämlich eine Nachricht bekommen von euch, von jemandem von euch. Und wir fanden die sehr spannend und inspirierend, darüber zu sprechen. Und es geht um ein Thema, das, glaube ich, alle Familien in irgendeiner Art und Weise kennen. Deswegen finde ich das Thema so cool. Und ich lese jetzt einfach mal einen Ausschnitt vor aus dieser Mail, die uns erreicht hat. Ist das cool? Soll ich das mal machen?
Ja, sehr gerne.
Okay, also. Da schreibt die Person etwas über, wie lange die zusammen sind und. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Dann kommen wir zum Problem. Unser Dauerstreitthema, ich zitiere, ist der Haushalt und wir kommen da irgendwie nicht auf einen Nenner. Mein Mann hätte am liebsten eine Wohnung, in der nichts rumliegt. Gleichzeitig lässt er aber selbst regelmäßig Socken auf der Couch liegen oder. Wenn er aber abends von der Arbeit kommt oder morgens aufsteht, ist das Erste, was er tut, Sachen von A nach B zu räumen und sich zu beschweren, dass er keine Luft zum Atmen hat, wenn in Anführungsstrichen ständig überall alles rumliegt. Was mich dabei am meisten stört, ist, dass er oft nicht mal Hallo oder Guten Morgen sagt, bevor er räumend in der Wohnung hin und her rennt. Der Fokus so stark darauf liegt, was nicht gemacht wurde und Ordnung so eine Priorität gegenüber der Verbindung mit mir oder unserer Tochter bekommt. Auch mir ist es ein gewisses Maß an Ordnung wichtig, aber da stehen eher Sauberkeit und Hygiene im Fokus. Und wenn man was rumlegt, ich verkürze es mal hier, ist das für mich nicht so dramatisch. Auch ansonsten ist die Beziehung gerade wie ein Zusammenwohnen in einer WG mit Kinderbetreuung und nicht die liebevolle Partnerschaft, wie ich sie mir wünsche. Ich bin die Schlechteste im Vorlesen, merke ich gerade. Ich habe die ganze Zeit 1000 Fehler. Leute, es ist morgens, 8 Uhr. Ich kann nicht mehr.
Ach Quatsch, ist auch alles genau richtig.
So, genau. Also, das heißt, ich fasse zusammen, Zusammenleben fühlt sich an wie in einer WG, Dauerstreitthema ist die Ordnung, das Aufräumen. Er räumt die ganze Zeit nach der Arbeit irgendwelche Sachen weg, kann nicht loslassen und die Verbindung ist zweite Priorität in der Familie nach diesem Ordnungsthema. Kann man das so zusammenfassen?
So fühlt sich's an für Sie, ja?
So fühlt sich's an. Philipp, hast du dazu etwas zu sagen?
Ja. Und zwar gibt es ja da ganz verschiedene Bereiche, die man anschauen muss. Und ich habe im ersten Moment habe ich mich verbunden mit dem Mann und mich gefragt, was ist in dir los? Warum brauchst du so viel Struktur und Aufräumen und so. Das ist ja eine Sache, die sowohl er als auch sie in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Sein und ihrer Geschichte.
Können wir da kurz dann bleiben?
Ja.
Damit es nicht so kompliziert wird, ist es für dich okay?
Ich wollte es nur kurz zusammenfassen. Mhm. Ich wollte auch bei dabei bleiben. Und das andere ist eben die Beziehungsdynamik und was man sich daraus fürs System erschließt und was das macht und so. Und also wenn ich das gerade so höre, wie du das jetzt gerade vorgelesen hast, dann kommt bei mir halt sofort das Fragezeichen, okay, Brudi, was musst du in dir aufräumen? Wo kommst du nicht zur Ruhe? Wo haust du ab? Was projizierst du in die Ordnung da draußen? Und du bist ja nicht nur in dem Fall, also ich sprich diese Person gar nicht persönlich an.
Ja, das ist ein Beispiel,
man ist
liebe
ja
Leute.
Nicht nur Opfer von den Umständen in dem Haushalt, sondern auch Opfer von dieser inneren Anspannung und diesem Stress und ich kann nicht atmen, wenn hier was rumliegt. Und es fühlt sich für mich an, als wäre dieser Mensch halt wirklich in einer Art von Not, in einer Art von Überforderung und hat irgendwie, kann seine Energie nicht so lenken oder sich, ja, also es ist natürlich auch jetzt gerade Interpretation, aber ich kann mir vorstellen, dass es, wenn jemand ohne dieses Guten Morgen und Hallo anfängt zu räumen, zu tun und kommt von der Arbeit und oh Gott, und ich kann nicht und ja, wie fühlt sich das für dich an?
Entschuldigung, ist morgens. Also der Partner, der Mann, der da beschrieben wird, ich kann mich sehr, sehr gut mit ihm identifizieren. Also vielleicht kurz die Hosen runterzulassen. Ich bin nämlich genauso. In manchen Phasen meines Lebens fühle ich mich wie dieser Mann, der da beschrieben wird. Und deswegen ist es vielleicht ganz cool, weil uns hat ja die Partnerin geschrieben von dem Mann, wenn einmal da eine Empathie kurz erschaffen wird für dieses Gefühl, was da ist. Und ich denke, auch damit können sich sehr viele Menschen da draußen identifizieren. Dieses Gefühl von, man kämpft einen never-ending Kampf gegen die Probleme im Außen. Und die Probleme zeigen sich in einer niemals endenden Schleife von To-Dos. Eine niemals endende Schleife von Scheiße, in Anführungsstrichen, die wir aus dem Weg räumen müssen. Das ist wie ein endloses Schneeschippen mit Kacke. Entschuldigung, aber ich muss es mal kurz so sagen, weil es sich innerlich wirklich so anfühlt. Und Leute, die das kennen, dieses Gefühl, die werden mir zustimmen jetzt gerade. Es ist egal, ob du Mann bist, ob du Frau bist, egal wer du bist, ja. Es ist egal, ob du arbeiten gehst, einen ganz normalen Erwerbsjob nachgehst oder mit 5 Kids zu Hause hockst. Es ist sozusagen völlig wurscht, wie deine Lebensrealität ist. Aber dieses Gefühl von die Arbeit hört nie auf und ich bin hier verantwortlich für alles, das ist ja das Gefühl. Also wir reden hier nicht von der Realität, sondern von einem Gefühl, okay? Das ist heftig und es kann einen genau in diesen Moment treiben, wo man das Gefühl hat, fuck, ich kann nicht mehr atmen und alles kommt mir entgegen und ich stehe morgens auf und ich würde mich ja so gerne entspannen, ich würde mich ja so gerne in die Beziehungen fallen lassen, in das Miteinander mit den Kindern, mit was auch immer, aber ich kann es nicht ertragen, wie die Bude aussieht, dass in der Küche die Töpfe noch rumstehen und ich werde jetzt erstmal aufräumen, bevor ich das kann. Und dann kommt auch eine Wut und eine Distanz zu den Mitmenschen, die vielleicht viel entspannter sind als man selbst. Und wo dann vielleicht so ein Eindruck entstehen kann, Mann, ich bin voll im Stich gelassen. Die lassen mich hier alles alleine machen. Das sind, wie gesagt, alles nur Eindrücke, die innerlich da sein können. Ich glaube, dass viele Menschen das haben. Und ich habe das schon immer irgendwie, diese Phasen. Oder diese Momente. Früher war es noch viel schlimmer. Früher bin ich da gar nicht rausgekommen. Und ich habe dann aber irgendwann erkannt, dass das halt ein Muster in mir ist. Und dass das genau das ist, was du eben sagst. Dass es eben nicht nur im Außen ist. Also das Problem liegt nicht nur im Außen. Nur bei den dreckigen Töpfen oder den Sachen, die ich immer wegräumen muss. sondern da gibt es eine Korrelation, mein J, zu meinem, zu meinem Innenleben. Nämlich zu diesem niemals endenden Kampf in mir. Einem Gefühl von, es muss immer, ich kann nicht aufhören zu kämpfen, weil dann passiert was Schlimmes. Dieses Gefühl von, ich muss immer irgendwas tun, weil ich bin verantwortlich für etwas, was viel größer ist als ich selbst. Und ich kann mich nicht fallen lassen in das Chaos hinein. Egal wie groß oder klein das Chaos ist. Und das ist bei mir oder bei vielen Menschen was aus der Kindheit kommt. Wenn man als Kind viele Sachen hat mittragen müssen im Familiensystem, Dinge übernommen hat, in dieser Familie als eine Rolle gespielt hat, die viel zu groß war für einen. Egal wie die aussah oder was das war, wenn es Gefahren gab, ja, von Bindungsverlust oder was auch immer und man als Kind irgendwie so eine Aufgabe übernommen hat, das zu halten. Und so geht das halt ganz, 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 ganz vielen Menschen. Es ist eine Ursache, es kann ganz, ganz viele geben.
Es könnte zum Beispiel auch sowas sein wie, das Gefühl von Fremdbestimmung.
Mhm.
Also ich bin schon den ganzen Tag fremdbestimmt in meinem Job. Ich muss irgendwelche Dinge tun, die von mir verlangt werden, obwohl ich das gar nicht fühle. Zum Beispiel manche oder viele Leute sind in einem Job, wo sie auch den Sinn manchmal hinterfragen oder irgendwie denken, boah, jetzt muss ich das und das und ich muss dem und dem recht machen. Muss das vielleicht auch schon immer meinen Eltern recht machen und was weiß ich. Und komme dann in einen Raum bei mir zu Hause, wo ich eigentlich so mein eigenes Reich fühlen will, wo ich nicht fremdbestimmt bin. Und dann komme ich in dieser Stimmung da an und dann sehe ich Dinge, die mir nicht passen und oh, dann kocht das in mir hoch und oh, diese Fremdbestimmung und was soll's und ich habe hier nicht mehr meinen eigenen Raum und hier liegt alles rum und also kann man auch nachfühlen oder was, was sowas dahinter stecken kann und was das machen kann.
Es sind unglaublich viele mannigfaltige Möglichkeiten da, wie dieses Gefühl in dir entstehen kann. Ja, dieser Kampf gegen die Unordnung. Ja, dass diese Unordnung, und das ist ja auch immer subjektiv, ja. Also das haben wir, da haben wir vorher auch kurz drüber gesprochen, ne? Wir beiden. Also Unordnung, das ist ja kein Stempel, den du drauf drückst, sondern sagst du so, das ist jetzt unordentlich. Also das wissen wir ja eigentlich auch alle, ne? Menschen empfinden Ordnung ganz subjektiv und so wird das immer sein. Und was für den einen schon die maximale Unordnung ist, ist für den anderen eigentlich ganz okay, cool aufgeräumt, ne? Also dementsprechend ist das alles eine subjektive Empfindungssache und auch in Familiensystemen. Und wenn es dann Streit darum gibt, wie ordentlich oder unordentlich etwas ist oder nicht, müssen wir aufhören auf so einer, wie sagt man, auf so einer fake-objektiven Ebene zu sprechen oder zu diskutieren. Also wir werden bei dem Thema Ordnung, und das ist der zweite Punkt, glaube ich, der wichtig ist, da zu sehen. Also das eine ist so dieses, wir haben hier ein hustendes Kind im Hintergrund, also falls ihr das hört, wundert euch nicht. genau, also wenn es ein Thema gibt, rund um das Thema Haushalt und Ordnung, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns öffnen für diese Gefühlsebene in uns. Meistens führen diese fake-objektiven Diskussionen zu, ja, aber du hast doch das und ihr, du hast doch das und so wie die Person auch schreibt, ne, er lässt ja auch selber überall die Socken rumliegen. Na, da merkst du schon. Ja, aber in dem Fall, wenn er die Socken rumliegen lässt, empfindet er das eben nicht als Übergriff in seine Privatsphäre vielleicht oder in seinen Raum, weil er es ja selber gemacht hat, versteht ihr? Dann ist es nichts Objektives, es geht nicht um die Socken, sondern es geht darum, wie die Socken in welche Situation was in ihm auslösen, so. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, einmal zu checken. Das heißt, solltet ihr in so einem Machtkampf sein, gerade, wo ihr miteinander sprecht und ja, nur über Socken diskutiert, dann drückt einmal den Stopp-Knopf und hört vielleicht gemeinsam diese Folge und kriegt ein paar coole Impulse, wie ihr da rauskommen könnt. Nämlich der erste Impuls wäre, reflektiert euch selbst. Und zwar egal, auf welcher, in Anführungsstrichen, Seite ihr steht, ob ihr diejenigen seid, die super ordnungsliebend sind, keine Ahnung, oder eben auf der, in Anführungsstrichen, anderen Seite steht, auch da kann es Themen geben, vielleicht auch da kurz drauf einzugehen. Es könnte ja auch sein, dass die Partnerin, die uns geschrieben hat, Themen hat. Hast du Bock dazu, was zu sagen? Oder soll ich weiter reden? Ich will ja nicht so viel reden.
Nee, ja, mir kam gerade so, natürlich ist es so wünschenswert und wäre so eine Lösung für so viele Themen, wenn wir verstehen würden, dass hinter diesem Schmerz der Socken, die da rumliegen oder was auch immer, dass da halt was, wirklich was dahinter liegt. Bei mir und halt nicht, oh Mann, meine Partnerin hat hier wieder nicht aufgeräumt. Und die Bewusstheit, die braucht halt irgendwie. Und die, nicht nur die Bewusstheit, sondern auch die Öffnung dafür, da hinzugucken und das zu bearbeiten. Und die meisten Paare in so Situationen, die setzen sich halt an den Tisch. Und das ist ein anderer Punkt, den wir noch ansprechen werden, der auch wichtig ist, um auszudealen, wer braucht hier was, für wen ist hier was gut. Und dann muss man aber aufpassen, dass es nicht nur an der Oberfläche bleibt. Und weil es ist ja wieder, wie bei allem, es ist wieder so eine Situation, eine Einladung hinzuschauen, was in Heilung gebracht werden kann.
Darf ich kurz was dazu sagen? Mhm. Diese Gespräche sind wichtig, du hast es jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, wie unser Haushalt aussieht, weil wir gemeinsam in einer Wohnung leben. Also für alle, die jetzt bisher hergewartet haben, gesagt haben, ja, alles schön und gut mit euren Gefühlen und so, aber wir leben ja hier. Ja, right. Zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene der Empathie, der Selbstreflexion, Themen checken, gucken, wie komme ich überhaupt in einen Modus, der so ein Gespräch auf der anderen Ebene ermöglicht. Und das ist unser Tipp. Das ist konkret unser Tipp in dieser Folge. Weil du kannst nicht auf einer fake-objektiven Ebene miteinander einen Handshake-Deal aushandeln zum Thema Haushalt, wenn deine scheiß Themen in dir dich eigentlich noch in einem Kampf oder Flucht oder was auch immer Vermeidungsmodus halten. Heißt, bevor eine Lösung gefunden werden kann als Team, müssen wir offen werden. Offen für die Perspektive der anderen Person, offen für unsere Perspektive, offen für unsere Gefühle. Weil sonst ist die Gefahr recht hoch, dass wir uns an diesen Tisch setzen, um Lösungen zu finden. Und wir so schnell auf 180 sind, weil wir nicht gecheckt haben, was uns auf 180 bringt. Und wir uns dann in so einem Machtkampf oder in einer Diskussion verlieren. Aber du hast doch, oh nee, ich hab doch, aber was soll das denn jetzt, was soll das denn jetzt? Also zwei Ebenen. Erstmal reflektieren, wo stehe ich eigentlich und warum brauche ich, was ich brauche? Warum bin ich, wie ich bin? Und das gilt für beide, das wollte ich gerade noch sagen. Nicht nur für die Person, die super viel Ordnung und Klarheit braucht und Struktur, sondern auch, ich nenne jetzt mal das Extrem, auch für die andere Person. Also vielleicht hat auch die Partnerin, die uns geschrieben hat, Themen, die sie sich angucken sollte. Warum? Wenn es wirklich so ist, dass zum Beispiel, also sie hat da auch noch geschrieben, das habe ich noch nicht vorgelesen, dass sie das nicht schlimm findet, wenn auf dem Esstisch Bastelsachen rumliegen beispielsweise oder Spielsachen. So, klassisches Thema, er kommt von der Arbeit und sieht, der Tisch ist voll mit Bastelsachen. So, es regt ihn übel auf wegen den Gründen, die wir vorher genannt haben eventuell. Und sie hat es aber vielleicht über den Tag nicht für wichtig empfunden oder nicht in Anführungsstrichen geschafft, diese Bastelsachen wegzuräumen, weil eventuell ja auch die Klarheit ein bisschen fehlt. Oder eventuell, ja, so ein bisschen der Fokus auch auf manche Dinge. Also dieses, okay, wenn ich gebastelt habe, könnte ich ja eigentlich auch die Sachen danach wegräumen, weil danach ist Basteln ja vorbei, weil dann ist vielleicht Abendessen. Und warum müssen denn dann noch die Bastelsachen auf dem Tisch liegen? Auch das könnte man sich ja mal genauer angucken. Wo lehnt diese Person vielleicht in sich eine gewisse Struktur oder Klarheit ab? Also da gibt es auch Themen, die da drauf liegen können. Interessanterweise dasselbe Thema vielleicht sogar, wie du vorher angesprochen hast, mit dieser Fremdbestimmung. Also nur ein Beispiel. So, ich brauche ganz viel Freiheit. Ich will machen, was ich will. Ich bin doch so ein Free Bird in meinen eigenen Räumen. Deswegen kann ich doch die Bastelsachen hier rumliegen lassen. Das ist auch unempathisch. es kommt vielleicht auch, also vielleicht, das sind alles keine Ferndiagnosen, liebe Leute, das ist nur ein Beispiel, wir sprechen nicht über dieses Paar, sondern über Fantasien, die uns in den Kopf kommen, ja, aber so, es kann auch im Grunde genommen eine unempathische und in Anführungsstrichen egoistische Handlung sein, seine Sachen tatsächlich einfach rumliegen zu lassen, die eben aus so einer Angst kommt, seine Freiheit wiederum zu verlieren oder
ja,
oder ja, verschiedene Gründe oder man schafft es vielleicht auch nicht.
Überforderung, ja.
Ja, man ist überfordert oder auch generell vielleicht auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, verschwimmt alles so im Alltag miteinander, die eine mit der anderen Sache und es fällt einem sowieso schon schwer, für sich einen Plan zu machen oder so, keine Ahnung. Also worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, beide, egal wo sie stehen, müssen sich reflektieren, warum bin ich, wie ich bin? Warum ist mir das, wie ich lebe, so wichtig? Und wie schaffe ich es in der Empathie für die andere Person?
Ja, und dazu habe ich jetzt so eine spannende Frage. Wir wissen jetzt bei diesem, oder wir können sagen, ein Beispielpaar, also in der E-Mail stand, die sind schon sehr lange zusammen. Ich glaube 18 Jahre oder so. Mhm. Und das Leben ist ja jetzt mal unabhängig von dieser Thematik mit der Ordnung, fühlt sich eher an wie so ein WG-Leben und von dieser Liebesverbindung und dieser Nähe ist nicht mehr so viel zu spüren.
Mhm.
Du streckst. Ich wollte noch auf einen Punkt hinführen.
Ich streck gerne noch weiter.
Okay.
Ja, aber nimm mich einfach dran, wenn du dann Zeit hast. Ich hab's
wahrgenommen, weil das bringt mich durcheinander. Das heißt, es fühlt sich ja so an, als wäre diese eine Art von Verbindung, die vielleicht mal da war, nicht mehr da. Oder sie war nie so tief da, wie es vielleicht nötig gewesen wäre, um schon automatisch in so ein Mitgefühl und eine Empathie zu finden. Also wenn wir in Verbindung sind und nah sind, dann kommen wir, das ist zumindest meine Erfahrung, nicht in diesen Kampfmodus so sehr da oben, wo es nur noch um die Oberfläche geht, sondern wir sind so nah, dass wir uns auch trauen, uns zu öffnen und auch uns trauen, uns dem zu öffnen, was mein Partner, meine Partnerin gerade für ein Problem hat. Also wenn du nach Hause kommst und übelst wütend wirst, weil noch Sachen rumliegen, dann durch die Verbindung, die ich zu dir habe, gelingt es mir deutlich schneller, zu spüren, was ist bei dir gerade los. Ah ja, okay, ich verstehe es, ich muss das jetzt nicht persönlich nehmen, aber ich kann auch gucken, kann ich es beim nächsten Mal für mich auch, dass es für mich cool ist, so machen, dass es, wenn so schwierige Zeiten sind und einen stressigen Tag hast, ich vielleicht auch darauf achte, die Sachen wegzuräumen. Und wenn ich das aber aus irgendwelchen Gründen gerade nicht schaffe, dann ist es auch okay. Aber durch die Verbindung kommen wir nicht in einen Kampf, der sich dann über Jahre in ein WG-Leben ausbildet. Du bist dran.
Das Ding ist halt, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Wenn ich in so einer Dynamik bin, nehmen wir das Beispiel mit diesen unterschiedlichen Ordnungsgeschichten. Das kann ja auf alle möglichen Lebensbereiche adaptiert werden. Dann verkörpert mein Partner meinen schlimmsten Albtraum. Das ist genau dieses Spiegelthema. Es ist genau dieses Schattenthema. Es ist einfach geil. Der Partner macht genau das, was mich am allermeisten abfuckt. Weil er sozusagen seinen Zauberfinger in meine tiefste Wunde legt. Und dann in die Verbindung zu kommen, ist das Schwerste überhaupt. Aber das ist Liebe. Und deswegen ist Liebe auch kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und es kann sein, dass wir Monate, Wochen, Tage, Jahre lang in diesen Schattenländern unterwegs sind, wo wir uns nur gegenseitig aufzeigen, guck mal, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Aber es liegt an uns, an beiden, diese Entscheidung zu treffen, genau das zu machen, was wir vorher gesagt haben, in sich selbst zu gehen, zu reflektieren, wo zeigt mir mein Partner gerade das Thema in mir? Und in diesem Wissen schaffe ich es viel besser in die Verbindung. Darauf wollte ich hinaus. Also die Frage ist jetzt hier, was war zuerst da, Henne oder Ei? Also wenn es halt so ist, dass wir uns gegenseitig was spiegeln, dann schaffen das viele Paare nicht, in der Verbindung zu bleiben, weil das Teil part of the game ist. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, auch das zu lieben und das auch anzuerkennen in Beziehungsdynamiken, dass es eben genau dieses Muster gibt von, ach krass, wir spiegeln uns hier gerade mal wieder was. Das ist echt hart. Und aus meiner Perspektive fühlt es sich so an, als wäre der andere A, nicht der richtige Partner, B, voll scheiße zu mir, C, voll anstrengend, keine Ahnung, so. Das einmal zu wissen, tief durchzuatmen, zu sagen, ach krass, das ist halt ein Teil der Liebe, Mann. Da mal die Bewertung rauszunehmen, hilft halt so, in der Hoffnung weiter zu bleiben und zu sagen, okay, der Weg hier raus, sozusagen aus dieser Dynamik, ist eben nicht nach vorne. Egal ob Kampf oder Flucht mit dem Partner oder, sondern der Weg daraus ist nach innen. Der Weg daraus ist nach innen, jedes Mal. Und wenn wir diese Entscheidung treffen in dieser Beziehung, dann schaffen wir es wieder in die Nähe. Mhm. Weil dann erst erkennen wir, dass der andere uns nichts Böses will. In dem Moment, wo wir nach innen gehen und unser Thema damit finden, entlarven wir die Illusion, dass der Partner unser Feind ist. Und genau in dem Moment können wir wieder Verbindung leben und auch als Team Entscheidungen treffen, beispielsweise Haushalt. Und genau in diesem Magic Moment setzen wir uns dann an den Tisch, wenn wir es gecheckt haben und sagen, hey, guck mal, bei mir ist es, ich fühle mich, wenn es unordentlich, so und so und so. Weißt du, das hat damit zu tun. Hey, guck mal, was mir voll helfen würde, wenn wir vielleicht das so und so machen. Wärst du bereit dazu? Also es geht ja überhaupt nicht darum zu sagen, ich muss Buddha werden, ich darf keine Themen mehr haben. Das ist ja Teil unseres Lebens. Wir können dann aushandeln miteinander. Coole Deals. Wie ist es bei dir? Fällt dir das manchmal schwer? Die Ordnung zu halten? Warum? So, was ist bei dir los? Erzähl mir. Was würde dir helfen? Was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Und am Ende so ein Gespräch dann 5 goldene Regeln aufgeschrieben zu haben, zu sagen, okay, bei uns in der Familie läuft es jetzt so und so und so, weil das für uns wirklich das Beste ist auf allen Ebenen. Aber das ist dann eine echte Lösung.
Ja, Mann. Und ich glaube, ich kann da noch was mitgeben, was ein bisschen helfen kann, das ein bisschen einfacher zu machen, weil ja in den Situationen ist man so mit diesem eigenen Muster identifiziert und sieht auch den anderen nur, man sieht dem anderen nur noch das Muster und nicht mehr den Menschen. Und ich glaube, da kann so eine Sichtweise helfen, sich mal kurz bewusst zu machen, dass der Mensch, der vor dir steht, in seinem Jetzt-Zustand, der Jetzt-Zustand ist genährt durch alle Erfahrungen, die der in seinem Leben gemacht hat, durch alle Themen aus der Ursprungsfamilie, alles, was der erlebt hat, die Schlüsse, die gezogen hat, und so steht dieser Mensch vor dir. Und dann gibt es Impulse, die auf diesen Mensch einwirken. Zum Beispiel das Chaos in der Wohnung. Und aufgrund von dieser vergangenen Erfahrung macht es in diesem Menschen ein Reaktionsmuster. Okay? Und das wirkt auf dich. Gleichzeitig stellst du fest, was passiert denn in mir? Ah ja, bei mir gibt es ein Reaktionsmuster, das gewachsen ist aus meiner Vergangenheit mit allen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und wir sehen plötzlich zwei Muster, die aufeinandertreffen und nicht mein Mann und ich oder meine Frau und ich. Was uns helfen kann, aus dieser tiefen Identifikation auszusteigen. Und zu sagen, okay, ich sehe gerade, bei mir ist was aus meiner Vergangenheit ist, so, dass wir kommen dadurch raus aus diesem, ich bin falsch, ich bin schuld, ich bin und gehe in die Verteidigung, sondern ich sehe einfach, okay, bei meinem Partner ist dieses los und bei mir dieses, und aus der Position heraus kann man in Klarheit miteinander nach Lösungen schauen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und ich glaube, es hilft einfach, den Blick mal so wegzunehmen von diesem Menschen. Ja, der Mensch, der vor dir sitzt, ist ja so vielschichtig und so tief und so groß. Und eigentlich geht es gerade aber nur um zwei Muster, die sich gegenseitig befeuern. Und das einfach mal zu trennen.
Es gibt so ein einfaches Bild, das kennt man vielleicht auch. Das sind zwei Erwachsene, die sitzen Rücken an Rücken, so eine Silhouette. Vielleicht habt ihr es schon mal irgendwo gesehen. So eine Silhouette von zwei Erwachsenen, die so Rücken an Rücken sitzen, also nicht in Verbindung. Und in diesen großen Silhouetten sind zwei kleine Kinder, die zueinander gewandt sind, die miteinander etwas ausagieren.
Hm.
So ein schönes Bild, was klar macht, wo wir gerade stehen vielleicht. Also mal ein Tipp generell für Beziehungen, sich immer mal wieder zu fragen, die Interaktion, die wir gerade haben, ist die eigentlich gerade eine erwachsene Interaktion, eine Interaktion zwischen uns beiden erwachsenen Menschen, vollständigen, in Anführungsstrichen, Menschen, oder agieren hier gerade nur zwei Anteile miteinander? Und interessanterweise ist das sehr schwer, also auch uns, also wir sagen das immer so, auch uns, ja, aber nicht, weil wir besonders krass sind, sondern weil wir uns halt sehr viel mit diesen Themen beschäftigen, einfach aufgrund unseres Berufs zum Beispiel. Aber auch uns geschieht es manchmal, dass wir da eine Diskussion führen über irgendwas. Und ich weiß noch, letztes Mal habe ich gesagt, es geht hier nicht um die Sache. Hier geht gerade was anderes ab.
Ja.
Und allein das mal ganz kurz zu sagen in dem Moment. Ah, und
kann
dann,
helfen.
Ja, den Blick und dann.
Aber manchmal kann man auch sagen, hey, worum geht's hier wirklich?
Ja.
Aber man kommt da gar nicht ran, weil dieser innere Anteil so laut ist und stark.
Aber genau dann eben den Blick nach innen zu richten. Und ich komme immer mehr an den Punkt, dass ich sage, also ich kriege immer mehr Beweise in unserer Beziehung dafür, dass der einzige Weg, ohne Witz, der einzige Weg, der in Konfliktsituationen richtig ist, der Weg nach innen ist. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr in Verbindung sein müssen, aber dass erstmal der Weg nach innen gegangen werden muss von beiden, um dann in die echte Verbindung gehen zu können. Dann.
Ja.
Also es braucht natürlich beides. Nur der Weg nach innen kann natürlich auch, also Vorsicht, ne? Es gibt Leute, die haben ein Fluchtthema in sich, eine Fluchtreaktion in sich, die gehen sehr gerne raus aus Beziehungen, wenn es schwierig wird, gehen sie weg, raus und gehen in Anführungsstrichen nach innen, aber das ist auch kein wirkliches nach innen gehen, sondern es ist ein Freeze oder ein Fluchtmechanismus.
Also, ja, und es ist ja auch die Motivation, nach innen zu gehen.
Genau, also man muss damit ein bisschen aufpassen, weil es gibt jetzt Leute, die das vielleicht hören könnten, die sagen, ja, siehst du, ich habe es dir doch immer gesagt, ich muss dann weg, wenn es schwierig wird. Das meinen wir damit nicht unbedingt, sondern es ist ein echtes, ich bin bereit, mich meinen Themen zu stellen und wirklich hinzufühlen. Also es ist auch kein, ich lenke mich ab, es ist kein, ich gehe jetzt mit meinen Jungs in den Fußballclub und ich meine damit, ich gehe nach innen, sondern es ist ein, ich stelle mich meinen Gefühlen, die da jetzt gerade in mir sind, meinen Themen, die dadurch gerade mir gespiegelt wurden durch die Beziehung.
In so Situationen, wenn man in so einem Streit steckt zum Beispiel, das kennen wir ja alle, dass wir uns in so einer Situation auch zum Beispiel klein fühlen und nicht mehr wie diese erwachsene, ruhende Person, sondern wir fühlen uns plötzlich klein. Wir fühlen uns nicht mächtig und ausgeliefert und die Gefühle, die wir da wahrnehmen, wir sind wie zu einem inneren Kind geworden in dem Moment. Und wenn man sich dann mal vornimmt, nach der Situation oder man nimmt sich kurz den Raum, das darf man schon machen, sagt, hey, ich brauche ganz kurz meinen Raum, ich will mich jetzt nicht von dir entfernen, sondern ich will gerade was checken. Und dann kurz sich zu verbinden, okay, wie alt bin ich denn gerade, wie alt ist das dieses Kind, was hier gerade in die Führung gegangen ist, sage ich mal. Weil die Chance ist sehr hoch, dass du dann gerade mit diesem inneren Kind verbunden bist, das genau diese Urverletzung sozusagen widerspiegelt, in dem Alter vielleicht. Und wenn du dann dir bewusst wirst, okay, warte mal, ich trete mal einen Schritt zurück und ich betrachte dieses innere Kind und erinnere mich oder frag das, hey, was hättest du gebraucht? Und dann kommen Erkenntnisse und Gefühle und dann kann man sogar diesem inneren Kind das alles mal kurz geben und schenken und plötzlich kommt man damit in den Frieden auf eine Art und merkt plötzlich, ach krass, und kann sich so auch wieder dann der Situation öffnen oder dem Partner öffnen.
Ich finde es so schön, dass du es so cool zusammenfasst. Verbindung, weil das hat die Person ja auch geschrieben in der E-Mail, dass halt keine Verbindung da ist oder dass es eher so ein WG-Leben ist. Mhm. Verbindung ist so eine Magie, weil Verbindung es ist so ein Wort, was immer so, was oft auch so genutzt wird oder missverstanden wird, glaube ich. Weil Leute immer denken, Verbindung ist halt Hauptsache sich nah sein. Sehe ich nicht so. Verbindung ist für mich sehr viel mehr der Wahrheit nahe sein. Ich verbinde mich mit dem, was wirklich ist. In dem Moment, wo ich es schaffe, mich zu verbinden mit dem, was wirklich ist, in mir und aber auch in der anderen Person, also mich mit den Dingen hinter der Fassade verbinde, aufmache für das, was vielleicht auch weh tut oder weh getan hat in der Vergangenheit, dann passiert so eine Magie, dass wir für die Verbindung zwischen Partnern zum Beispiel nichts mehr tun müssen, weil dann ist sie auf einmal da. Also da, wo ganz viele Menschen das Gefühl haben, so, wow, ich bin so entfernt seit Jahren von meinem Partner, kann eine Magie passieren namens Verbindung, wenn wir uns öffnen für tiefere Schichten in uns und auch in dem Partner. Und da, wo Leute kämpfen und machen und tun und sagen, das ist auch noch ein Teil der E-Mail, die Person schrieb, ich nehme so oft die Initiative in die Hand und frage meinen Partner nach Dates oder nach Sachen, die wir machen können und so, und da kommt irgendwie nichts von ihm. Das ist ganz oft in Partnerschaften so, dass man versucht, durch Dinge im Außen, wie Dates oder Blumen oder was auch immer, irgendwas zu kitten und eine Verbindung und eine Nähe und eine Intimität herzustellen. Und man ist so frustriert, weil das nicht klappt. Da möchte ich einfach sagen, was ist, wenn es nicht so rumgeht, sondern wenn diese Verbindung eben genau das ist, wenn man sagt, ja, okay, Moment, sie entsteht in dem Moment, wo ich die Wahrheit in mir und die Wahrheit in meinem Partner sehe und das zulasse. Wieder die Blockaden dieses, ich will das nicht sehen in mir und in der anderen Person, so auflösen. Ich hoffe, ihr versteht gerade, was ich meine, weil das ist so Magic. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Menschen, die verliebt sind, so nah sind, weil sie noch in der Lage sind, den ganzen Menschen zu sehen. Also weil sie noch so offen sind, weil da noch nicht so viele Themen drüber liegen, wo man nicht genau hingucken will. Versteht ihr, was ich meine?
Weil man nicht nur die Muster sieht in dem anderen, ja, und genau, die Defizite, sondern man sieht noch das ganze Potenzial.
Also,
und da, wenn ich kurz da noch was dazu sagen darf, das ist ja wirklich ein magischer Geheimtrick, zu trainieren, das Potenzial in dem anderen Menschen zu sehen. Und wenn jetzt, wie in dem Fall, da eine Frau ist, die sagt, wow, aber mein Mann, der ist überhaupt nicht bereit. Und du bist davon überzeugt, dass es so ist, dann gibst du ihm auch diesen Raum. Das heißt jetzt hier nicht, dass er nicht seine eigene Verantwortung hat und so. Mhm. Aber wenn du, und das hast du gerade schon gesagt, wenn du dich traust, hinzuschauen bei dir und dadurch auch in ein Mitgefühl kommen kannst bei ihm und dann diesen Kern in ihm, den du sehen kannst, berührst, und ihn dafür aber nicht angreifst, oder sondern ihn wertschätzt für das, was eigentlich da ist, was aber nicht raus kann, weil das. Dann kann eine voll krasse Nähe plötzlich entstehen, indem man da schöne Worte findet und das irgendwie liebevoll. Und dann, ey, das ist geil, weil dann auch in diesem Fall dieser Mann in seiner Härte und seinem Stress vielleicht sich, auch wenn es nur ein kurzer Moment ist, sich erlauben kann, kurz weich zu werden. Und wenn das einmal klappt, dann klappt es auch wieder und dann kann Neues entstehen.
Ich kann das wie gerade schon richtig spüren. Stell dir mal vor, sie würde nicht nur seine Härte, seinen Stress, dieses auch, da kommt ja auch ein Ablehnungsthema dazu. Also wenn er es nicht schafft, Hallo und Guten Morgen zu sagen, sondern sich nur auf die dreckigen Töpfe konzentriert oder was auch immer, dann fühlt sie sich vielleicht auch abgelehnt und abgewertet. Ja, es können ja auch Dinge, die sich gegenseitig befeuern, ja, wiederum klar, ihre Themen, ja, wo hast du dich sonst so abgelehnt und abgewertet gefühlt, vielleicht in deiner Vergangenheit? Ja, check das so. Und wenn du das schaffst, dann nicht nur dich zu sehen in dem Moment, sondern wenn du ihn siehst, wie er gestresst durch die Wohnung hottet, so, und im Kampf ist. Was ist, wenn du mit liebevollen Augen diesen kleinen Jungen in ihm siehst, der vielleicht niemals diese weichen Arme hatte, in denen er einfach sein durfte. Sondern vielleicht wurde er bewertet, musste immer leisten, hat irgendeine komische Rolle eingenommen im Familiensystem, die ihm viel zu groß war. Und vielleicht braucht dieser Junge in ihm eine Weichheit und eine Güte, die er vielleicht finden kann, wenn du ihn genau in dem Moment mit diesen weichen und gütigen Augen siehst. Weil das ist die Magie, wie wir uns gegenseitig helfen können in Beziehungen. Liebe mich, wenn ich es am meisten brauche, wenn ich es am wenigsten verdient habe, in Anführungsstrichen. Und das heißt nicht, dass wir alles mit uns machen lassen. Das heißt einfach nur, dieses Potenzial, das ist nämlich genau das, was du meinst, zu sehen, diesen schönen Kern in ihm, diese liebevollen Augen zu entwickeln, in denen er etwas finden kann, auch in dem Moment, was ihm hilft, sich fallen zu lassen. Also, ja, das macht Verbindung. Nicht zu sagen, ich erwarte jetzt von dir, dass du alles richtig und perfekt machst und dass wir jetzt endlich wieder leidenschaftlich sind und auf ein Date gehen und du jetzt endlich mal aufhörst, hier die Töpfe zu spülen, sondern was ist wirklich da? Gerade ist dein Mann nicht die Person, die das schafft, mit dir so stabil auf ein Date zu gehen. Gerade ist dein Mann das innere Kind, das kämpft. Schaffst du es, diesen liebevollen Blick auf ihn einzunehmen? Schaffst du es? Weil das ist Liebe.
Mhm.
Und wenn du aber ein Date brauchst oder Anerkennung und was auch immer, und das darfst du haben, du darfst auch Bedürfnisse haben in dem Moment, dann schau doch mal, ob du es schaffst, dir das selbst zu schenken. Doch da ihn ein bisschen frei zu lassen. Das ist auch ganz wichtig.
Und ob du auch wirklich bereit bist, weil das ist auch noch eine wichtige Frage, die mir da kommt in so einem Bild, ob du selbst wirklich bereit bist für echte Verbindung und wirklich bereit bist, auch diesen Raum wirklich miteinander zu beleben und zu teilen. Weil es ist auch oft nochmal ein tiefes, tiefes inneres Bindungsthema, was einem gespiegelt wird von seinem Partner, wenn er so durch die Gegend rusht. Ja, natürlich hat er auch seine inneren Kindthemen, aber was hat es mit mir zu tun? Ist immer eine sehr lohnende Frage. Wenn ich mir so sehr wünsche, eigentlich diese Nähe und diese Verbindung, und die kann er einfach nicht. Na, vielleicht gibt es auch irgendwo noch ein Örtchen in dir, das das auch nicht, noch nicht kann. Oder sich noch nicht traut.
Mm.
Kann sein.
Ach, wie schön, oder?
Ja, schön.
Ist es nicht wundervoll, wie viel wundervolle und tolle Sachen wir lernen können und spüren können und einladen können aufgrund eines Haushaltsstreits?
Beste.
Ist es nicht voll geil? Also lass uns doch mal aufhören, das ist das, was ich meine, über Socken zu diskutieren, Alter. Wenn wir dieses Riesenfeld aufmachen können, wo so viel Schönes passieren kann. Ich finde es geil.
Ja.
Das ist richtig gut.
Nehmt euch Raum, weil man braucht dafür Raum. Und brecht diese festgefahrenen Alltagsstrukturen auf. Ne? Weil da landet man. So landet man in einem jahrelangen WG-Leben. Man muss sich bewusst Räume schaffen. Egal, auch wenn man in dem Moment, wenn man sagt, okay, ich schaffe mir bewusst eine Stunde Raum, um für mich zu reflektieren, selbst wenn du in der Stunde es nicht schaffst zu reflektieren, sondern einfach nur irgendwas für dich machst oder so, schafft euch Raum, um, wie soll ich sagen, ein Potenzial zu schaffen, um Dinge zu verändern, zu aufzubrechen, zu verbessern, dass man nicht einfach nur den Alltagstrott rätinmäßig runterrattert, bis man 80 ist.
Ja, weil so bist du. Also verpasst du halt dein Leben. Das ist halt das Krasse. Sonst bist du halt immer in irgendwelchen Fake. Ich nenne das, ich habe immer das Gefühl, das ist wie so Truman Show. Kennst du den Film?
Mhm.
Das ist, also diese Illusionen, diese Kämpfe, diese oberflächlichen Schauplätze unseres Lebens. Ja, wie die Socken. Wo aber am Ende so viel drunter liegt. Wo 99% der Menschen niemals sich mit beschäftigen. ist so schade, weil wir leben in einer Truman-Show. Und wenn wir, so wie du sagst, 80 Jahre lang unseren scheiß Stiefel runterleben und die ganze Zeit nur an der Oberfläche kratzen, womit bezahlen wir? Wir bezahlen mit Lebendigkeit, mit Wahrheit, mit Lebensfreude, mit Frieden, mit tiefen Gefühlen, Erfülltheit im Leben. Wir bezahlen mit sehr viel.
Ja.
Ja.
Ja, mit unserem ganzen Leben. Weil wir leben nicht, wir funktionieren.
Ja, Mann. Krass. Aber darauf ist unsere Gesellschaft aufgebaut.
Ja, deswegen verändern wir das ja.
Seid ihr mit uns, Leute. Das wäre sehr schön. Liebe Leute, danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Und schickt uns gerne weiterhin solche Nachrichten. Vielen, vielen Dank an die Person, die uns geschrieben hat. Wir wünschen dir und deiner Familie von ganzem Herzen, dass sich was tut, dass sich was bei euch bewegt. Und wir glauben ganz fest und schicken jetzt ganz viel tolle Energie zu euch.
Ja, hört euch mal an, ihr Süßmäuse.
Ja, ihr seid beide ganz toll. Und zwar seid ihr beide auch ganz richtig, so wie ihr seid. Und es gibt niemanden von euch, der besser oder schlechter ist als der andere. Die Frage ist, könnt ihr euch so annehmen in dem Status quo, wie ihr jetzt gerade seid, und anfangen, ja, die Hosen runterzulassen und euch wirklich zu berühren im Herzen mit dem, was da ist, und die Liebe wieder zu leben, euch gegenseitig zu unterstützen, rauszukommen aus dem Ego-Machtkampf rein in ein, hey, was brauchst du, wo stehst du, was kann ich dir aus Liebe Gutes tun, mein lieber Schatz, schau mal, wir haben hier ein Problem, lass mal zusammen diese Folge hören, vielleicht haben wir die ein oder andere Idee, wie wir damit danach umgehen können.
Ja, das traut ja euch, toll. Traut euch, euch so zu zeigen, wie ihr seid, mit allen Verletzungen, aller Schwäche, ja. Weil keiner ist stark und perfekt und das ist eine Illusion, die jetzt einfach mal aufhören muss.
So ist es.
Du musst nicht toll und super stark sein, sondern du darfst es werden mit deinem Partner oder Partnerin an deiner Seite, wenn du es bist.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute.
Tschüss.
Tschüssi.